Ja, gut, also wir kämen jetzt zu Immanuel Kant und zur Aufklärung. Ich sage nur so viel und dann machen wir Pause. Kant hat den Empirismus, Sensualismus der Engländer und den Rationalismus des Descartes miteinander verbunden. Und zwar in der Weise, dass er sagte, ja, soweit haben die Sensualisten recht. Alle Erkenntnis beginnt mit Erfahrung. Aber damit wir das Gesehene, also wenn Kant sagt, beginnt mit Erfahrung, dann meint er, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen. Also was wir sehen, was wir hören, was wir tasten. Damit beginnt alles Erkennen. Aber damit wir diese sinnliche Erfahrung auch ordnen können, müssen wir vorher eben befähigt sein. Und so sind eben im Denken des Menschen, ihm sind von Anfang an mit Geburt gegeben, die Fähigkeit, in Kategorien zu denken. Verschiedene Kategorien, man schaut sich die Sache an, dieses Ding da, steht es in einem Verhältnis zu etwas anderem? Ist es eines oder ist es eine Mehrzahl? Ist es jetzt da? Ist es schon wirklich da oder ist es möglich? Oder ist es erwartungsweise da? Das sind alles Kategorien, mit denen wir denken und das ist uns von vornherein gegeben. Und das kommt der Wahrheit eindeutig näher. Also wenn du sagst, da ist nichts zuerst da und dann kommen die Sinneseindrücke. Und das war Kant auch klar. Nein, der Verstand muss das ja alles ordnen können. Also nehmen wir an, a priori, so heißt das auf Lateinisch. Und das heißt von vorher, von vornherein. Ist einfach da, a priori. Und dann hat er dann diese Kategorien auch benannt, eben nach Quantität. Einzahl, Mehrzahl, Einheit, Vielfalt, eben solche Fragen. Dann Qualität, was ist es da, was wir sehen? Ist es etwas Flüssiges, ist es ein Fluss, also Qualität? Dann Relation, ich kann sagen, das ist mein Becher, ist eine Relation, meiner. Lass die Finger davon, ist meiner. Dann Modalität, eben ist es wirklich, ist es möglich, ist es zufällig, ist es notwendig, all solche Dinge. Uns im Denkapparat vorgegeben. Und dann sagt er, und das erklärt eben, warum er sagt, man muss sinnliche Wahrnehmung haben. Er sagt, die Anschauung, er nennt das die Anschauung, ist ein so schönes Wort. Wir müssen ja nicht sagen Sensus, ein lateinisches Wort nehmen. Die Anschauung geschieht in welcher Form? Sie geschieht in Zeit und Raum. Also es muss etwas in Zeit und Raum vorliegen, dass wir es überhaupt anschauen können. Und nur das können wir recht mit dem Denken interpretieren. Und darum kommt er eben darauf, wie ich sagte, über Gott gibt es keine Anschauung mit unseren Sinnen und darum kann man über Gott nichts wissen mit dem Verstand. Und soweit hat er ja auch recht. Der Verstand genügt nicht, um Gott zu erfassen. Und man könnte Kant auch Unrecht tun, wenn man ihm damit sagen will, Gott sei unerkennbar. Er sagt einfach, für den Verstand ist er unerkennbar. Und das ist eine gute Einschränkung. Das ist eine wichtige Einsicht für den Verstand. Es genügt nicht der bloße Verstand, um Gott in seinem Wesen zu erkennen. Gut, also das ist Kant, der Sensualismus und Rationalismus in einem neuen System verband. Und er hatte solche ungeheure Wirkung auf alles Denken. Und was er eben sagte, dass wir mit unseren Sinnen, und da können wir das Ding an sich nicht erfassen. Wir können nur das erfassen, was von ihm für uns wahrnehmbar ist. Aber das Ding an sich, das ist uns gar nicht bewusst, dass dieser Ausdruck an sich ist ein hochphilosophischer Begriff. Durch Kant ist er in die Gemeinsprache übergegangen. Also das Ding, so wie das Ding für sich ist, können wir nicht erkennen. Und das hat natürlich die Tür aufgestoßen zu dem, was dann zum Agnostizismus wurde. Dass man eben nichts recht erkennen kann, darum können wir über nichts sicher Aussagen machen. Er ging nicht so weit, so zu denken, aber das war ein erster Schritt zum Agnostizismus. Die Grundlagen seiner Philosophie hat er veröffentlicht in der Kritik der reinen Vernunft. Und in der dort nennt er die Grundlagen. Zu allem Erkennen, er braucht zur Erkenntnisfähigkeit. Erkenntnis beginnt eben mit der Erfahrung, das heißt damit, dass der Mensch mit seinen Sinnen etwas wahrnimmt. Und darin folgt Kant eben den Sensualisten. Aber damit ist Erfahrung, das heißt sinnliche Wahrnehmung von Dingen und mit, zusammen mit diesen Erkenntnis geben kann, müssen Zeit und Raum vorausgesetzt werden. Das ist eben die Anschauungsform. Und diese sagen eben, dass ein Ding, ein Sachverhalt, hier, also im Raum, und jetzt in der Zeit vorliegen. Der Verstand des Menschen besitzt a priori grundlegende Denkkategorien. Eben dieser Becher, das ist Qualität, das ist nur einer, Quantität, es gibt auch mehrere von der Sorte, ist Teil einer Pluralität, kann ich jetzt dazu denken. Das sind Beziehung. Dann ist dieser Becher mein, ich habe den verwendet. Und dieser Becher steht wirklich da, wirklich, also nicht nur möglich oder erwartungsgemäß, sondern er ist wirklich da. Es könnte ja auch sein, dass ich darauf warte, dass endlich jemand etwas zu trinken bringt. Dann steht er hoffnungs- oder erwartungsweise da, aber noch nicht. Das sind eben Kategorien des Denkens. Aber wie die Welt, das heißt, das mit unseren Sinnen wahrgenommene wirklich ist, das Ding an sich, können wir nie wissen. Und diesen Gedanken haben schon die Sophisten im alten Griechenland vertreten. Die haben dann alles in Frage gestellt, sie wurden radikale Skeptiker. Und mit diesem Verständnis eben vom Ding an sich, das man nicht erfassen könne, distanziert er sich von Sokrates, auch von Aristoteles, auch von Thomas von Aquin. Und vor allem auch von den Reformatoren, obwohl er evangelischer Christ war. Und seine Eltern waren Pietisten. Und darum auch dieser Name, Immanuel, Gott mit uns. Das verwirft er. Dinge, die unseren Sinnen entzogen sind, die also außerhalb der Sinnenwelt liegen, die können man nie erfassen, weder beweisen noch widerlegen. Also Gott lässt sich nicht beweisen, aber auch nicht widerlegen. Aber das ist auch schon mal nicht schlecht, immerhin, lässt sich nicht widerlegen. Also ausschließen, dass ein Gott sei, dass dürfen wir auch nicht. Er ist nur nicht unserem Verstand wahrnehmbar. Und jetzt kommt schließlich das. Und das war das Umstürzlerische, so muss man sagen, von Kant. Wie der Mensch die Welt sieht, hängt nicht davon ab, wie die Welt ist, sondern davon, wie er die Welt wahrnimmt und in seinem Denken ordnet. Wie er die Welt, alles, was er sieht, wie er das beurteilt und jedes platziert, das konstruiert sein Denken. Es ist also nicht so, dass die Wirklichkeit sich dem Menschen zeigt, die Wirklichkeit, die uns umgibt, zeigt sich uns und dann sehen wir sie und dann beginnen wir über sie nachzudenken, sondern wir nehmen sie wahr, aber wir, unser Denken, erklärt sie und ordnet sie. Und so ist es unser Denken, das die uns umgebende Welt konstruiert. Und das war eine Umkehr der bisherigen Auffassung. Die Auffassung, die wir an jeder von uns ganz selbstverständlich hat, es ist nicht so, dass durch mein Denken all das hier, was ich wahrnehme, seinen Platz hat, sondern es ist einfach da, so wie es ist, und ich nehme es dann wahr. Und er kehrt das um. Also alles beginnt, alles geschieht wirklich durch das Denken. Anstoß durch die Sinne, aber das Denken konstruiert dann alles. Und mit dieser Umkehr der Verhältnisse säte Kant den Samen, der dann in der Postmoderne voll aufschoss. Ihr habt das sicher schon gehört. Dekonstruktion und dann Konstruktion. Also im Konstruktivismus, man konstruiert sich die Welt, in der man lebt. Die Wirklichkeit wird nur noch als Konstruktion des Subjekts verstanden in der Postmoderne. Und darum hat auch jeder seine Sicht der Dinge. Ich konstruiere die Welt, wie sie ist, so wie ich sie sehe. Diese Umpolung, dass eben das denkende Subjekt die Welt macht, hat niemand so anschaulich und so geistreich beschrieben wie Heinrich Heine. Und zwar schreibt er in seinem Aufsatz, ist ein langer Aufsatz, zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland. Dort schreibt er Folgendes. Die bisherige Philosophie, die schnüffelnd an den Dingen herumlief, um sich Merkmale derselben und sich Merkmale derselben einsammelte und sie klassifizierte. Das war Aristoteles, wie wir gesehen hatten, und zwar auch nach ihm. Also die Philosophie, die bisherige, die schnüffelnd an den Dingen herumlief, eben die Sinne, geschnüffelt, getastet, geguckt, gemessen, die schnüffelnd an den Dingen herumlief und sich Merkmale derselben einsammelte und klassifizierte, hörte auf, als Kant erschien. Und dieser lenkte die Forschung zurück in den menschlichen Geist und untersuchte, was sich da kundgab. Nicht mit Unrecht vergleicht er daher seine Philosophie mit dem Verfahren des Kopernikus. Ja, er selber hat das so genannt, eine kopernikanische Wende im Denken. Also nicht zu Unrecht vergleicht er, also Kant, daher seine Philosophie mit dem Verfahren des Kopernikus. Früher, als man die Welt stillstehen und die Sonne um dieselbe herumwandeln ließ, wollten die Himmelsberechnungen nicht sonderlich übereinstimmen. Also das war das alte Weltbild. Die Erde ist die Mitte und die Sonne läuft um die Erde herum. Das sogenannte ptolemäische Weltbild. Ja, und dass es so war, als man die früher, als man die Welt stillestehen und die Sonne um dieselbe herumwandeln ließ, wollten die Himmelsberechnungen nicht sonderlich übereinstimmen. Da ließ Kopernikus die Sonne stillstehen und die Erde um sie herumwandeln und siehe, alles ging nun vortrefflich. Früher lief die Vernunft gleich der Sonne um die Erscheinungswelt herum und suchte sie zu beleuchten. Also da kommt von außen her, kommt immer Erkenntnis, kommt uns zu und beleuchtet die Welt, in der wir leben. So war es früher. Früher lief die Vernunft gleich der Sonne um die Erscheinungswelt herum und suchte sie zu beleuchten. Kant aber lässt die Vernunft die Sonne stillstehen. Und die Erscheinungswelt dreht sich um sie herum. Und wird beleuchtet, eben durch den Verstand beleuchtet, je nachdem sie in den Bereich dieser Sonne kommt. Ja, obwohl der Mensch eben nie Gewissheit erlangen könne, soll er dennoch sich um rechtes Denken und Erkennen bemühen oder gerade deshalb, damit er sieht, wie weit sein Denken reicht, eben darum Kritik der reinen Vernunft. Also reine Vernunft genügt nicht, es muss auch die Sinneswahrnehmung dazukommen, das war die erste Kritik. Die zweite Kritik, dass wir das Ding an sich nie erkennen können. Kritik der reinen Vernunft, also wir müssen lernen, recht zu denken. Und das zeigt eben die berühmte Definition von Aufklärung. Und Generationen von Schülern haben nach Kant das auswendig gelernt. In der Schule. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Also bisher sei der Mensch unmündig gewesen, das sei Unmündigkeit gewesen. Der Glaube an Gott, der Glaube an die Bibel, das, was die Reformatoren lehrten, was die evangelische Kirche glaubte und lehrte, das sei Unmündigkeit gewesen. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Selber schuld. Warum glaubst du all dem? Denk doch mal selber nach. Also, Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes zu bedienen, ohne Leitung eines anderen. Also das ist Unmündigkeit. Wenn wir von Gott her denken, so wie Gott sich in der Bibel offenbart, Unmündigkeit. Tja. Und wir sollen endlich mündig werden. Ohne Anleitung eines anderen. Ohne Heilige Schrift. sollen wir uns unseres Verstandes bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, weil wenn die Ursache derselben, also die Ursache der Unmündigkeit, nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt. Aha, wir wagen es nicht, unseren Verstand recht zu gebrauchen. Wir sind eingeschüchtert. Ja, wage es endlich. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern am Mangel der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Also die Weigerung, sich des Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Ohne Mose, ohne Propheten, ohne Jesus Christus, ohne die Apostel, ohne die Bibel. Und dann ein lateinischer Imperativ, sapere aude. Wage es zu wissen. Wage es zu wissen. Denke, und dann weißt du, und wage es. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Das Wort Aufklärung, das sagt ja auch sehr viel. Wisst ihr, wie die Aufklärung, wie man auf Englisch dieser Epoche sagt, die da anfing? Enlightenment. Und was bedeutet Enlightenment übersetzt auf Deutsch? Erleuchtung. Erleuchtung. Und wir nennen die Franzosen diese Epoche, diese Erleuchtung, Les Lumières. Und was bedeutet das? Die Lichter. Also da ist das Selbstverständnis, ist, wir saßen alle in der Finsternis. Und darum redet man heute vom finsteren Mittelalter. Dabei war das Mittelalter viel heller, als wir heute sind. Viel heller. Viel wirklichkeitsnäher. Sie lebten von, dachten von Gott her. Sie waren Realisten. Eben in, sogar in unserem Sinn. Denn das ist, der wahre Realist rechnet mit Gott und lebt von Gott. Ja, aber les Lumières, die brachten Licht. Und fortan seien wir im Licht. Also heute sieht es nicht so sehr nach Licht aus. Nein, es ist so, und jetzt kommt es mir in den Sinn, wie Wolfgang Nestvogel diese Zeit, die mit Descartes begann, bis heute, optimistisch in den Abgrund. Optimistisch, ein ungeheurer Optimismus am Anfang. Rationalismus, Aufklärung, befreites Denken. Welche Möglichkeiten tun sich da auf? Horizonte gehen da auf. Wow. Optimistisch in den Abgrund. Ja.
Was genau war denn der Optimismus dieser Zeit?
Ja, eben, dass man dachte, jetzt werden wir wirklich frei. Jetzt werden wir frei, frei zu denken. Und jetzt werden wir alles verstehen. Und jetzt werden wir diese Welt ordnen. Jetzt ist uns alles, liegt uns alles zu Füßen. Wir waren versklavt, wir waren bevormundet, wir waren unmündig. Da war so eine Lehre über uns und der mussten wir alle gehorchen und wir durften ja nicht weiterdenken. Tja. Aufklärung bedeutet also, dass man die Vernunft recht gebraucht und dass man es eigenständig tut. Und darauf aufbauen, dass wir mündig denken müssen, ergeht sich ganz organisch die Kritik an der Bibel. Eben die Autorität der Bibel hatte man nie hinterfragt. Aber mit Kant, ein evangelischer Christ, beginnt das, dass man im Protestantismus die Bibel hinterfragt. Kant sagte, dass die Bibel gleich als ob sie eine göttliche Offenbarung wäre, aufbewahrt, moralisch benutzt und der Religion als Leitmotiv unterlegt zu werden, verdiene. Also die Bibel verdient es, als Leitmotiv genutzt zu werden. Fürs Moralische, fürs Religiöse. Als ob sie eine göttliche Offenbarung wäre. Als ob ist es aber nicht. Also ist einfach nützlich. Und das führt uns dann zum zu Kants zweiter Kritik, die Kritik der praktischen Vernunft. Und in der praktischen Vernunft, er sagt, ja, die Philosophie muss ja auch praktisch sein, und da ist ein Gott nützlich. Ist einfach nützlich. Wie sagt es Voltaire so schön? Es ist gut, dass es einen Gott gibt, denn das verhindert meinen Angestellten daran, mir das Silber, mein Besteck zu klauen. Einfach aus Nützlichkeit zu erwägen. Gut, dass da ein Meister ist, über uns allen. Aber er glaubt natürlich nicht an ihn. Eben alles Orb, nützlich fürs menschliche Zusammenleben. Ja, warum kann Kant nicht sagen, dass die Bibel nicht göttliche Offenbarung ist? Man darf das eben nicht sagen, weil die Erkenntnis nur möglich ist durch Erfahrung, im, was hier und jetzt vorliegt. Nur damit kann Erkenntnis beginnen. Aber Gott war, ehe es Raum und Zeit gab. Und Christus kam in diese Welt, aber ist nicht mehr erfassbar, erfahrbar. Und darum können wir schlechterdings nichts Sicheres weder über Gott noch über Christus wissen. Ja, und hier ist eben, dass die Religion nützlich ist, da ist Kant ganz im Deismus gefangen. Religion ist eben nützlich, es ist praktisch, es ist gut, ein anzunehmen, da muss ein erster Urheber sein. Das wird Kant auch nicht geleugnet haben. Er hat nur geleugnet, man kann ihn nicht wirklich erkennen mit dem Verstand, mit Sinnen und Verstand. Ja, bitte.
Mit diesem nützlich haben Sie es auch dann dahin bezogen, die Bibel auch mit ihren ethischen Grundsätzen,
ja, ja,
jetzt mal, dass es dieses gesellschaftliche Zusammenhang.
Jawohl, genau das, ja. Ja. Dafür ist es nützlich. Und das werden die meisten Menschen, die werden das sagen, wenn sie die Bergpredigt kennen, würden sagen, also wenn wir das befolgen, dann hätten wir es als Menschen, wir hätten Frieden und Ruhe untereinander. Das finden sie gut. Natürlich, was dann in der Bergpredigt steht, wo der Herr auch redet vom Höllenfeuer. Und wenn wir zur Sünde versucht werden, besser, du schlägst dir eine Hand ab. Das heißt, es ist wichtiger, dass deine Seele gerettet wird für die Ewigkeit, als dass dein Leib hier gut lebt. Das will man natürlich nicht haben. Aber die moralischen Grundsätze, die findet man prima. Genial. Keiner hat das so wunderbar gesagt. Einmalig. Das sagen Leute, die keine Gottesfurcht haben, die die Bibel sonst auch nicht lesen. Nützlich. Ja.
Ist es denn für Kant überhaupt möglich, Gott zu erkennen? Oder ist er, wenn das nicht so ist, dann nicht letztlich doch ein Atheist?
Atheist? Nein, also er hat eben gesagt, Gott lässt sich weder beweisen noch widerlegen.
Und erkennen?
Ja, erkennen nicht. Also, weil man kann ja noch erkennen und in dieser Anschauungsform, in Zeit und Raum. Und Gott ist nicht in Zeit und Raum erkennbar. Und darum kann man nichts Gewisses über ihn wissen, nichts Gewisses über ihn sagen. Ja.
Wann beginnt denn die Unmündigkeit? Wann beginnt denn die Mündigkeit nach Kant?
Ja, nach Kant beginnt die Mündigkeit dort, wo man den Mut hat, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, ohne Anleitung eines anderen.
Dreijähriges Kind?
Ja, du meinst mit dem Alter. Ja, das weiß ich nicht, hätte man ihn fragen müssen.
Und mit 40 oder mit 70?
Nein, ich denke früher. Also er spricht Menschen an, die fähig sind, für sich zu denken. Du bist fähig, selber zu denken, also werde jetzt mündig. Und das beginnt bei einigen später, bei anderen früher. Ja. Bitte?
Nehemiah 8, da steht was von alle, die verstehen konnten.
Alle, die verstehen konnten, ja. Ja. Richtig, also vorlas und dann auslegt und erklärte. Ja. Danke, guter Hinweis. Ja, und er hatte Auswirkungen dann auch auf die deutsche Literatur. Lessing, Gotthold Ephraim Lessing, er schrieb 1771 eine Schrift unter dem Titel «Über den Beweis des Geistes und der Kraft». Und dort verwendet er diesen Ausdruck: ein garstiger Graben trennt uns, also Lessing und seine Zeit, von den Dingen, die in der Bibel stehen. Es ist ein garstiger Graben. Er sagt, der Graben ist so groß, den können wir nicht überwinden. Und weil wir den nicht überwinden können, es nicht haben sehen und erfahren können, darum können wir darüber auch nichts Sicheres, nichts Gewisses sagen. Ohne unmittelbare Anschauung vom Leben und Wirken Jesu könne man nie wissen, ob das alles wahr sei, was über ihn gesagt wird im Neuen Testament. Zur Kritik der reinen Vernunft, also über die Wirkung derselben, hat Heinrich Heine dann weiter in seiner Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland dann Folgendes gesagt: Immanuel Kant hat den Himmel gestürmt, er hat die ganze Besatzung über die Klinge springen lassen, der Oberherr der Welt schwimmt unbewiesen in seinem Blut. Das ist echt heinische Ironie. Schwimmt unbewiesen in seinem Blut. Es gibt jetzt keine Allbarmherzigkeit mehr, keine Vatergüte, keine jenseitige Belohnung. Die Unsterblichkeit der Seele liegt in den letzten Zügen. Also was ein Platon und was ein Aristoteles, nicht Aristoteles, weiß ich jetzt nicht, wer das sah, aber was ein Platon und Sokrates noch gesehen hatten, Unsterblichkeit der Seele, bei Kant ist das nicht mehr da. Von Lessing stammt ja seine bekannteste Schrift, Nathan der Weise. Und das ist eben echt kantisch gedacht. Über Gott kann man nichts Gewisses sagen. Und darum, ob der Gott der Mohammedaner oder der Gott der Juden oder der Gott des Christen der wahre Gott sei, das lässt sich schlechterdings nicht entscheiden. Das ist eigentlich eine ziemlich banale Aussage. Aber das hat Wirkung gehabt. Und das haben ja Generationen von Gymnasiasten lesen müssen. Das prägt die Leute. Leider, ja. Und da haben wir gesehen, wie Heinrich Heine auf Kant reagierte und eben auf diese Aussage, diese Überzeugung von Kant, dass man über Gott nichts Gewisses wissen könne. Und wenn man über ihn nichts Gewisses wissen kann, kann man sich ja auch nicht auf ihn verlassen. Dann ist seine Gegenwart, sein Trost, seine Hilfe, sein Zuspruch, all das ist ja dann weg. Und so liegt Gott tatsächlich unbewiesen in seinem Blut. Also man hat ihn hingerichtet, unbewiesen, aber man hat ihn hingerichtet. Wie die Engländer sagen, for all practical purposes. Wie sagen wir dem auf Deutsch? Eben für alle praktischen Zwecke. Aber so sagt man ja gar nicht auf Deutsch. Man kann es sagen, ich meine in dem Zusammenhang. Und dann schrieb er eben die Kritik der praktischen Vernunft. Die reine praktische Vernunft, die lehrt uns a priori, dass es Moralgesetze gibt. Er hat das einfach richtig empfunden. Und a priori, es ist da, eben weil der Schöpfer so ist, ist es auch uns eingeschrieben. Sittlichkeit, Moral, Empfinden für falsch und richtig, gut und böse. Und darum ist es vernünftig, die Glaubensinhalte, einfach vernünftig, Gott, Unsterblichkeit der Seele anzunehmen, aber nicht, weil Gott es offenbart hat, sondern weil es praktischen Wert hat. So soll die Bibelauslegung sich damit begnügen, das sittlich Nützliche herauszuschälen. Sie sehen, das ist das, was bis heute gilt, bei all denen, die die Bibel nicht ernst nehmen. Das sittlich Nützliche kann man aus der Bibel nehmen. Das war ja schon von den englischen Deisten so formuliert worden. Ich zitiere jetzt noch einmal Kant aus seiner Schrift «Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft». Das Theoretische des Kirchenglaubens kann uns moralisch nicht interessieren, wenn es nicht zur Erfüllung aller Menschenpflichten hinwirkt. Nur dann interessiert es uns, sonst nicht. Und weil eben die sittlichen Kategorien a priori den Menschen eingeschrieben sind, kann Kant darauf aufbauen und seinen berühmten kategorischen Imperativ formulieren. Und den habt ihr sicher auch schon gehört. Jeder Mensch habe die Einsicht und könne danach handeln. Nämlich, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Also so wie du handelst, du sollst so handeln, dass du immer wünschen kannst, so wie ich jetzt handle, das könnte ein allgemein gültiges moralisches Gesetz werden, zum Nutzen und Segen für alle Menschen. Immer so handeln. Und das Volk, das den kategorischen Imperativ kannte, in der Schule gelernt hatte, auch dieses Volk war zu den größten Verbrechen fähig. Es hilft also den Menschen nicht. Es könnte höchstens das leisten, was das Gesetz des Mose wirkt. Wir schaffen das ja gar nicht. Wir denken immer an uns, an unseren naheliegenden, gegenwärtigen, jetzigen Nutzen. Wir denken gar nicht so weit im Handeln. Wer tut das denn schon? Ganz wenige, wenn überhaupt welche. Also all das hilft den Menschen nicht. Es ist ja gar nicht praktisch. Und wie eben Kant, nachdem er die Unbeweisbarkeit Gottes in der Kritik der reinen Vernunft behauptet hatte und dann in den praktischen Glauben an Gott in der Kritik der praktischen Vernunft wieder rehabilitiert hat, also Gott wird als ein praktisches Ding wieder rehabilitiert, das hat Heine natürlich auch kommentiert. Und eben so anschaulich und geistreich, wie er das schrieb, ich lese euch das vor. Wieder aus seiner Schrift über die Geschichte der Philosophie und Religion in Deutschland. Der treue Diener des Philosophen Lampe hieß ja der. Und der sei eben ganz entsetzt gewesen, als er das aus dem Mund des Herrn Professor hörte, dass man mit in der Philosophie nicht mit Gott rechnen könne, weil da nichts gewiss sei. Und der alte Lampe steht dabei mit seinem Regenschirm unter dem Arm, als betrübter Zuschauer. Und Angstschweiß und Tränen rinnen ihm vom Gesicht. Da erbarmt sich Immanuel Kant und zeigt, dass er nicht bloß ein großer Philosoph, sondern auch ein guter Mensch ist. Und er überlegt, halb gutmütig und halb ironisch spricht er, der alte Lampe muss seinen Gott haben, sonst kann der arme Mensch nicht glücklich sein. Der Mensch aber soll auf der Welt glücklich sein, das sagt die praktische Vernunft. Meinetwegen, so mag auch die praktische Vernunft die Existenz Gottes verbürgen. Das ist wirklich glänzend formuliert. Es ist ein solcher Hochmut dahinter. Einfach sagen, ja, über Gott können wir nichts Gewisses wissen, aber er ist nützlich. Wir nehmen ihn als nützlichen Gott. Ein grenzenloser Hochmut. Was für eine Anmaßung, über Gott so zu denken und so, ihn zu hantieren, als ein nützliches Stück für uns Menschen. Ja, aber er hatte eben Wirkung. Und nach Kant war nichts mehr so wie vorher. Also man kann über das Ding an sich nichts Gewisses wissen. Über Absoluta, wie Gott, kann man nichts Gewisses wissen. Und entsprechend hat man Kant nachher rückblickend genannt den Alleszermalmer, der alles bisherige Denken zermalmt hat. Und alles ist ungewiss. Du kannst so weit kannst du kommen, weiter nicht. Alles Zermalmer. Und so hat er den Optimismus, das war etwas Gutes, er hat damit den Optimismus, der mit dem Rationalismus anfing, er hat ihn zerschlagen. Also da begann man auch zu merken, die Grenzen der Vernunft, das ist gut, dass man sich dessen bewusst wurde. Aber seit Kant ist alle Philosophie wieder skeptisch geworden. Wie zur Zeit der Sophisten, denen dann Sokrates steuerte, dass das dann aufhörte, sich nicht mehr in Griechenland verbreitete und alle dann nur noch Skeptiker waren. Aber Kant wird wieder wie die Sophisten Skeptiker. Und so stieß er mit der Kritik der reinen Vernunft die Tür auf zum prinzipiellen Agnostizismus. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, ich bin Agnostiker, aber man lässt den anderen noch stehen, der an Absoluta glaubt. Aber am Ende herrscht ein prinzipieller Agnostizismus. In der Postmoderne ist es so, du musst jede Ansicht, so wie einer denken mag, du musst es akzeptieren, es ist alles richtig, es ist alles wahr. Denn niemand kann wirklich wissen, was das allein wahr ist, das gibt's schon gar nicht mehr. Das ist der prinzipielle Agnostizismus. Und das ist eben jene schlaffe und müde Weltsicht, nach der es gar keine Gewissheiten gibt. Das ist wirklich eine schlaffe, eine müde Weltsicht. Das ist eine schlaffe, müd gewordene, in der Sünde und in der Geschichte müd gewordener Mensch, der sich zu nichts mehr aufraffen kann. Kann sich nur noch treiben lassen. Kein schönes Ende. Kein schönes Ende. Ja, was sollen wir als Bibelleser halten von Kants kopernikanischen Wende? Überlegen wir uns das einmal. Das geozentrische Weltbild hatte die Heimat des Menschen, die Erde, als die Mitte des Universums deklariert. Mit der kopernikanischen Wende kam die Sonne in die Mitte. Und der Mensch, also die Erde, dreht sich um die Sonne. Das ist auch das biblische Verständnis vom Menschen. Der Mensch ist nicht die Mitte der Welt. Der Mensch steht da, aber die Mitte aller Existenz ist Gott, das Licht. Und um ihn muss sich alles Menschsein drehen. Von ihm kommt alles und er muss in seinem Kraftkreis muss er sich bewegen, wie die Erde um die Sonne. Das ist biblisch gedacht. Und das ist ja auch die Tatsache, Kopernikus hat das richtig gesehen. Das ist die Wirklichkeit. Die Erde kreist um die Sonne. Kant hat die Rolle rückwärts gemacht. Ist also gar kein Fortschritt, ist ein Rückschritt. Er ist zurückgefallen in dieses Denken. Der Mensch ist die Mitte der Welt. Das ist, war das antike Denken schon. Der Mensch ist die Mitte der Welt. Und der Mensch, er beurteilt die ganze Welt. Er mit seinem Verstand beleuchtet die ganze Welt. Der Mensch hat also den Platz der Sonne eingenommen. Der Mensch sei die Quelle des Lichts. Und am Ende wird das sich so äußern, zum Ausdruck kommen, am Ende, das wird die letzte Religion der Menschheit sein, die Anbetung des Menschen. Offenbarung 13. Das Tier ist ein Mensch. Sein Reich, aber auch der Mensch, der dieses Reich regiert. Und alle Welt betet das Tier an, betet einen Menschen an. Die Anbetung des Menschen. Und das Tier lästert Gott, den Namen Gottes. Das heißt, er wird sagen, es ist kein Gott, es gibt keinen Gott, nichts mit Gott. Diese Welt ist die einzige Welt, die es gibt. Und in dieser einzigen Welt, die es gibt, wer ist hier Herr? Der Mensch. Der Mensch ist Herr über alles. Der Mensch ist Gott. Ja. Und was ist vom a priori des menschlichen Denkens zu halten? Das sei also zuerst und alle Dinge folgen ihm. Nun, es ist zwar richtig, dass das Denken da ist vor der sinnlichen Wahrnehmung. Das Denken ist also da, sonst kann man ja die sinnliche Wahrnehmung gar nicht einordnen. Aber die Frage ist, woher kommt das Denkvermögen? Es ist von Gott gegeben. Und es war gegeben, um die Dinge zu erkennen, die Gott geschaffen hat. Also es ist nicht so, dass wir mit unserem Denkvermögen an das Ding an sich nicht herankommen. Das stimmt einfach nicht. Das ist gar nicht wahr. Gott hat die Welt geschaffen und dann hat er den Menschen als letztes Geschöpf in diese Welt hineingestellt und ihn ausgestattet mit allen Fähigkeiten des Denkens, des Empfindens, des Kostens, des Fühlens, des ästhetischen Empfindens. Lest nach 1. Mose 2. Bäume gut zu essen, schön anzusehen, mit der Fähigkeit zu arbeiten. All diese Fähigkeiten dem Menschen gegeben. Und damit hat er im Menschen eine Entsprechung hineingelegt, dass er das, was Gott geschaffen hat, recht erkennen kann. Selbstverständlich erkennen wir es recht, auch wenn es nur begrenzt ist. Aber auch unser begrenztes Erkennen ist nicht ein Schemen, schattenhaftes Erkennen. Es ist etwas Wirkliches, das wir wahrnehmen. Also mit dieser Aussage, das Ding an sich könne man nicht erkennen, es ist einfach nicht wahr. Das ist nicht wahr. Und wir sollten uns auch nicht von der Größe Kants, dieser große Philosoph, uns nicht blenden lassen. Ja, du hast das so gesagt, aber ist nicht so. Punkt, fertig. Stimmt nicht. Und außerdem, das teilt uns auch die Schöpfungsgeschichte. Gott schuf die ganze Welt. Nachher stellt er den Menschen hinein. Also die Dinge, die waren zuerst da. Dann kommt der Mensch und Gott stellt den Menschen über alle diese Dinge. Es ist also gar nicht so, dass der Mensch mit seinem Denken erst sich seine Welt schafft. Die ist ja da. Da gibt es gar nichts von uns zu schaffen, sondern zu erkennen und dann darin zu leben, so wie Gott es für uns vorgesehen hat. Aber er hat eben leider Wirkung. Nun, warum kommt man auf solche Gedanken? Wie kommt man darauf, dass diese offenkundige Abfolge der Dinge, also dass zuerst die Welt da ist, dann kommen wir in diese Welt hinein, wir werden ja hineingeboren in diese Welt und die ist da, so wie sie ist, und dann beginnen wir, indem wir wachsen und schauen und lernen und denken, diese Welt immer klarer zu erfassen. Wie kommt man nur darauf, das alles zu sagen, das ist alles kein Rechtes, du erkennst nicht die Sachen, wie sie wirklich sind. Nun, dieser Einfall von Kant ist eine der zahllosen Varianten allen Strebens des sündigen Menschen. Er will der Mittelpunkt der Welt sein und darum soll kein Gott sein. Und so bleibt wahr, was Luther schon sagte in der Disputation gegen die scholastische Theologie, schon im Jahr 1517. Non potest homo naturaliter velle deum esse deum. Der Mensch kann von Natur aus nicht wollen, dass Gott Gott sei. Von Natur, der Mensch will das einfach nicht haben. Warum? Er will selber Gott sein. Ihr werdet sein wie Gott. Das wirkt eben im Sünder. Ihr werdet sein wie Gott. Letztlich die Gottesstelle einnehmen. Und dann am Schluss nicht nur wie Gott, sondern Gott. Und so ist es der Widerstand des Sünders gegen das Offenkundige. Und wie ich schon einmal sagte, das Denken der Aufklärung war wie ein Rauschtrank in den Kopf gestiegen, aber dann begann das alles in die Beine zu fahren. Und mit Kant begann das schon. Puh. Die Ratio schafft doch nicht alles. Und dieser unerhörte Optimismus, das war eben ein optimistischer Anfang, voller Optimismus in den Abgrund. Aber dieser Optimismus, da konnte Lessing von der Erziehung des Menschengeschlechts schreiben. Und auch das demonstriert uns, wie viel der Mensch der Bibel verdankt in seinem ganzen Denken und Urteilen. Aber dann nimmt er das alles nur für sich und ist dann nicht bereit, wenn er so vieles aus der Bibel verstanden hat, er ist dann nicht bereit, dem zu danken und sich auf den auszurichten, dem er die Bibel verdankt. Also, Lessing, Erziehung des Menschengeschlechts. Er hielt den Glauben an die Bibel, so wie Kant, für nützlich, und zwar für bestimmte Phasen in der Erziehung des Menschengeschlechts, eben Erziehung des Menschengeschlechts. Es ist für die Erziehung nützlich, so etwas wie die Bibel. Also was die Erziehung beim einzelnen Menschen ist, das ist ihm die Offenbarung beim ganzen Menschengeschlecht. So hat er das geschrieben. Zitieren, das Zitat, das ist der Original Lessing. Was die Erziehung bei dem einzelnen Menschen ist, ist die Offenbarung. Er meint die Bibel, aber er glaubt ja nicht wirklich an Offenbarung. Er sagt einfach so. Das ist die Offenbarung bei dem ganzen Menschengeschlechte. Die biblische Offenbarung sei also von Gott dem Menschen gegeben als ein Lehrbuch zu seiner Fortentwicklung. Die Die Erziehung verläuft laut Lessing in drei Stufen. Die Erziehung des Menschengeschlechts in drei Stufen. Die erste Stufe ist die Zeit des Alten Testaments. Und als erstes musste eben der Mensch lernen, dass Wohlverhalten in dieser Welt Lohn und Fehlverhalten Strafe nach sich ziehen. Also das Wohlverhalten in dieser Welt und das Fehlverhalten in dieser Welt. Es gibt Belohnung oder Strafe. Und das spornte ihn an, sich sittlich zu bessern. Starker Antrieb. Strafe oder Lohn? Was willst du lieber? Willst du belohnt werden? Also, dann sei anständig. Zweitens, das Neue Testament hat dann mit der Lehre der Auferstehung und der Unsterblichkeit der Seele, als ob das erst im Neuen Testament gelehrt würde, aber so hat das halt für sich zurechtgelegt. Das Neue Testament hat dann mit der Lehre der Auferstehung und der Unsterblichkeit der Seele Lohn und Strafe in die jenseitige Welt verlagert und die Aussicht auf ewigen Lohn ist ein noch stärkerer Antrieb zur sittlichen Verbesserung. Also erste Phase, Wohlverhalten, dann geht es dir gut. Schlechtes Verhalten, dann geht es dir schlecht. Schon in dieser Welt. Neues Testament, ewigen Lohn. Noch stärkerer Antrieb zum Wohlverhalten. Und dann drittens, schließlich lernt der Mensch, seit die Sonne der Aufklärung aufgegangen ist, natürlich, jetzt werden wir klug, seit die Sonne der Aufklärung aufgegangen ist, lernt der mündig gewordene Mensch rein aus Vernunft, das Gute allein deshalb zu tun, weil es gut ist. Er hat keine Androhung von Strafen, auch kein Versprechen von Lohn mehr nötig. Und diese letzte Stufe, die nannte Lessing das ewige Evangelium. Also wir merken, alles Sachen aus der Bibel genommen und für sich ein System gemacht, das eben den Menschen so darstellt. Und am Schluss wird der Mensch so vernünftig sein, dass er allein um des Guten willen nur das Gute tut. Nicht wegen Lohn oder wegen Strafe. Ja, man fragt sich, wie ein Mensch mit offenen Augen so über Menschheit denken kann, dass die Menschheit so sei. Also wenn Lessing recht gehabt hätte, müssten wir ja schon sehr nahe bei dieser dritten Stufe sein, wo alle nur noch das Gute tun, fast niemand mehr Schlechtes tut.
Ist nicht so.
Bitte?
Ist nicht so.
Ja.
Ich habe mit dem evangelischen Pfarrer gesprochen und er war auch der Meinung, dass wir das tausendjährige Reich hier auf der Erde erschaffen.
Wir erschaffen es.
Ja, wenn wir die Leute mit dem Glauben überzeugt haben, dann kommt der Herr Jesus.
Ja, ja.
Das ist diese...
Ja, ich weiß nicht, was er alles noch denkt, aber es gibt ja auch diese Sicht, dass das Millennium gar nicht auf dieser Erde ist, ist das eine rein geistige Sache. Dann gibt es auch diese Sicht, das Millennium kommt dann, wenn durch unsere Bemühungen die ganze Welt sich bekehrt hat.
Ja, so ungefähr.
Dann kommt Christus und nimmt ein von uns geschaffenes Reich in Empfang. Ja. Wir tun das. Aber es geht dann auch überzeugte Christen, die sagen so, nicht wir schaffen es, aber wir predigen das Evangelium. Das Evangelium ist so wirkmächtig, die ganze Welt wird sich bekehren und dann kommt Christus. Ja. Dem sagt man Postmillennialismus. Also er kommt, nachdem das Millennium durch die Predigt der Christen schon da ist, dann kommt Christus erst, ja. Ja.
Lessing hat sich doch eigentlich noch weiter vom Christentum entfernt, wenn man an seine Ringparade denkt,
genau.
Der eigentlich entschieden hat, dass diese drei Weltreligionen das dann unter sich mal irgendwie ausmachen müssen, dass dann klar wird. Das heißt, er hat gar keine Stellung bezogen.
Ja, ja, richtig. Also, und der Clou der Ringparabel ist, niemand weiß, wer den echten Ring hat. Und ist auch nicht wichtig. ist also überhaupt nicht wichtig. Und das hat sich nachher niedergeschlagen natürlich in dem großen deutschen Fürsten der Aufklärung, Friedrich der Große, der mit Voltaire, dem Franzosen Jean-Marie Arouet, genannt Voltaire, mit im Briefverkehr stand. Und er hat ja diesen berühmten Satz geprägt, jeder werde nach seiner Fasson selig. Also so wie du glaubst, ist es recht und du sollst damit selig werden. Er meint natürlich im Kantschen Sinn, sei nur zufrieden damit. Für diese Welt ist das praktisch nützlich. Ja, wir sehen, das hat also Wirkung in die Dichtung hinein, das hatte Wirkung auch in die Regierungen, in die Regenten, in ihr Urteilen hinein, das alles hat Wirkung gehabt. Und warum breitet sich so etwas so schnell aus? Warum ist nicht Widerstand gegen solche Dinge? Oder so wenig? Ja, es ist angenehm. Und wenn wir denken, das Evangelium, es gibt ja nichts Herrlicheres, nichts Größeres, auch nichts, das vernünftiger ist, im wahren Sinn vernünftig, als das, was die Bibel uns sagt über Gott, über den Menschen, über den Retter. Und dass dieses Evangelium, das unvergleichlich schön und herrlich ist, dass das mit solcher Widerwilligkeit, immer Widerstand dagegen. Ja, wir sind eben Sünder. Und es bleibt wahr, was der Sohn Gottes sagte, dies ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen, das heißt nicht die Juden, die auch, aber die Juden sind nur Stellvertreter für alle Menschen, wir hätten alle gleich reagiert. Dies ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Das geht dann so weit, dass man das Licht Finsternis nennt und die Finsternis Licht nennt. Les Lumières, die Lichter. Tja.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.